Hola allesamt. Ja, spannende Frage, die ich mir auch schon mal gestellt hatte. Da kommt auch jeder dran, behaupte ich, der schon ein bisschen länger meditiert. Manche fragen sich halt natürlich nicht, sondern folgen irgendwelchen dogmatischen Glaubenssätzen, wie man mit zu meditieren hat und dass es halt nun mal so ist, wie es ist und so weiter. Ich bin ein chronischer Fragesteller. Und deswegen, wer das auch ist und, oder dazu wird, wird merken, da, an die Frage kommst du halt auch ran. Denn es sieht ja so aus. Es sieht so aus, dass Meditieren, an sich arbeiten, heißt es auch ganz gerne Bewusstseinsentfaltung, Entwicklung, Erweiterung, wie auch immer, dass das anstrengend wäre. Und das ist witzigerweise aus einer bestimmten Perspektive auch korrekt, aber es ist nicht die Wahrheit. Und zwar, ja, die klare Unterscheidung, die am Anfang oft erstmal so eine reine mentale Information ist, aber noch nicht so wirklich ins Herz gerutscht ist, wenn die aber mal erfahren wurde, wirst du merken, was damit gemeint ist. Vorher ist es so ein bisschen Theorie für die, die es noch nicht erlebt haben, einfach, ne? Und zwar die Behauptung, es gibt eine Unterscheidung zwischen dem Göttlichen und dem Vergänglichen. Das Ewige und das Vergängliche. Bedeutet halt auch, das ist jetzt nichts Neues, ja, aber bedeutet auch, das praktisch jetzt zu sehen, zu unterscheiden zwischen dem, was eben dem vergänglichen Prozessen, Gesetzen und so weiter unterworfen ist und dem, dem das nicht ist, so ist. Ja? Bedeutet, das, was erschaffen wurde, hat einfach formuliert drei Phasen. Das ist die Phase der Entstehung, die Phase der Erhaltung und die Phase der des Vergehens. Ja, also es kommt, es bleibt eine Weile und es geht wieder. Das ist inbegriffen in absolut 100% jeder Schöpfung. Es gibt kein Erschaffenes, was dem nicht unterlegen wäre. Ja, selbst die Pyramiden sind irgendwann nicht mehr da, auch wenn sie lange durchhalten. Auch die Sonne ist irgendwann nicht mehr da, auch wenn sie lange durchhält und so weiter. Ja, also alles Erschaffene ist vergänglich. Die Frage ist nur, wie lange es dauert. Darin ist auch ein bisschen der Segen, nur als Randnotiz. Das heißt, dass all deine Probleme auch vergänglich sind. Das sind auch alles erschaffene Dinge. Da kann ja davon ist irgendein ein göttliches sonst irgendwas, sondern die haben auch eine innere, ja, eine Sanduhr, die irgendwann abläuft. Das ist garantiert. Nur, wir sind halt oft so unwissend damit umzugehen, dass wir gerne das, was gerade vergehen möchte, wieder neu erschaffen. Das heißt, wir reparieren etwas, was wir eigentlich loswerden wollen. Wir tanken das Auto, obwohl wir eigentlich stilllegen wollen. Das machen wir ständig, weil wir glauben, dass das, was betanken ist, das, was wieder aufbauend wirkt, das Gegenteil ist. Dass zum Beispiel Widerstand, glauben viele Menschen, würde etwas in die Vergänglichkeit bringen. Das Gegenteil ist der Fall. Widerstand ist eindeutig ein aufbauendes Prinzip. Ja? Und erhaltendes obendrauf dann auch noch. Das heißt aber, es ist kein abbauendes Prinzip. Funktioniert so nicht. Aber wenn ich halt glaube, dass das, was ich da jetzt quasi energetisiere, dadurch das Gegenteil tut, nämlich zu vergehen, ne, funktioniert nicht. Ich füttere den Hund weiterhin, ich füttere mein Problem weiterhin, glaube halt nur, es wäre kein Futter. Und das ist halt einfach ein Missverständnis, wie halt Prinzipien funktionieren. So, demgegenüber steht das, was jetzt schwierig auszudrücken ist, weil wenn ich jetzt sage, schon ewig, habe ich einen Zeitbegriff. Ja? Für etwas, was keiner Zeit unterlegen ist, zu 0%, dem kann ich keinen Zeitbegriff verleihen, das macht ja gar keinen Sinn. Aber wir nehmen es mal jetzt auf Einfachheit halber das Wort Ewigkeit. Aber wenn ich es als ewig bezeichne, habe ich die Perspektive des Vergänglichen. Weil nur aus dem Vergänglichen heraus gesehen kann etwas ewig sein. Macht Sinn? Ja? Aus dem Ewigen heraus gesehen gibt es gar keine Zeit. Also diesen Begriff macht gar keinen Sinn. Es existiert einfach nicht. Ja? Das ist das Problem. Das heißt, aus der vergänglichen Perspektive ist das so definierbar und auch beschreibbar, aber es ist nicht das Endgültige, weil es nun mal Begriffe benutzen muss, die auch wiederum erschaffen sind, die auch deswegen vergänglich sind. Deswegen können die das von Natur aus gar nicht irgendwas beschreiben, was es nicht ist. Ganz simpel. Ja, wir können es aus dem nur annähern. Mache ich hier genauso bei der Audio hier und auch bei allen Workshops und so weiter. Aber sie leiten halt dahin, dass du mal Erfahrungen machst, erlebst etwas, was wirklich zeitlos ist, was wirklich unvergänglich ist und was in der Summe dann, was wir halt sagen, dreinig ist, Dreinigkeit ist. Bewusstsein vor Liebe sein. Das sind die Qualitäten, die unvergänglich sind. Alles andere ist ausnahmslos vergänglich, außer, Ausnahme noch, der freie Wille. Ja? Der hängt damit zusammen, weil Dreieinigkeit gibt es nicht ohne freien Willen. Nun auch noch eine weitere Randnotiz. Bedeutet, ja, wenn ich jetzt hier mir anschaue, wenn alles so anstrengend ist, dann die Frage, für wen ist es anstrengend? Also das kann ich jedem empfehlen, der still meditierend ist, egal welcher Praxis, und du merkst, es ist sehr anstrengend gerade, dann frag ich mal, für wen ist das denn bitte gerade anstrengend? Für etwas Ewiges, etwas Unvergängliches ist nichts anstrengend. Also besser gesagt, noch genauer formuliert, weil das Wort nichts ist eigentlich ganz reinpassend, ja, für die Profis jetzt hier, die schon uns lange kennen, sondern alles ist nicht für anstrengend. Für das, was eh ewig bleibt, ist ja wurscht, wie lange das jetzt, sag ich mal, noch irgendwas macht. Ja. Und das kommt daher der Eindruck, des Anstrengendseins, weil es Elemente gerade irgendwie bewegt. Das bedeutet, es kann sein, dass du in deinem Körper Druck spürst. Es kann sein, dass du Schmerz spürst. Es kann sein, dass du Schwerkraft sehr deutlich spürst, also Müdigkeit zum Beispiel. Es kann sein, dass du eben irgendwie Emotionen spürst, dass du Ängste spürst und so weiter. Ja? Aber die ganzen Bewegungen, die dort passieren, das sind alles geistige Bewegungen, passieren ausnahmslose, wie gesagt, im Geist, passieren nicht im Ewigen. Das heißt, es ist das, was da in dir das wahrnimmt, ist ein Teil des Ganzen. Bedeutet, der das als anstrengend empfindet, dass etwas gerade so zieht und drückt und wehtut und emotional irgendwie durch den Wind schiebt und so, ja, der das wahrnimmt, ist auch etwas Vergängliches, wenn das als anstrengend definiert. Ja, also der in dir auf irgendeine Form von Wahrnehmung reagiert. Reaktion ist immer eine Eigenschaft des Egos, also eine Eigenschaft des Vergänglichen. Es ist Reaktion, es gibt in dem Ewigen keine Reaktion. Es gibt nur Aktion. Es gibt im Göttlichen nur den freien Willen. Es gibt keine Ohnmacht, es gibt nicht ohne freien Willen im Göttlichen. Das heißt, wenn es dem freien Willen unterliegt, ist es auch nicht anstrengend. Aber wenn du merkst, es ist anstrengend und du reagierst darauf, was die meisten Menschen halt machen, weil das ist ja schon, das zu definieren als anstrengend, ist schon eine Reaktion, ja, dann ist das aus der Perspektive des Egos, aus der Perspektive des Vergänglichen gesehen. Und für den ist es anstrengend. Ja, warum? Warum ist es anstrengend? Weil wir haben als göttliches Wesen enorm viel Zeug erschaffen, auch enorm viel Disharmonien erschaffen, also Leiden erschaffen, noch und nöcher, über sehr, sehr viele Leben hinweg, auf in sehr kreative Art und Weise, wie man sterben und leiden kann durch die Elemente und so weiter. Und es ist noch sehr viel bei meisten Menschen aufgestaut, was noch ansteht, was noch erlebt werden muss, was mal irgendwann gewählt wurde. Ja, also du hast quasi was, dir 1000 Filme ausgeliehen in der Bibliothek und dein Zwang ist, dass du sie alle anschauen musst, wenn du sie gewählt hast. So, und davon hast du erstmal vielleicht 20 durch, ja. Das heißt, es ist noch sehr viel vor dir. Für einen ewigen, etwas Ewiges ist das völlig egal. Ob das 10.000 Filme sind, ein Film ist ja wurscht, ist ja ewig und irgendwann ist es eh vorbei. Für etwas Vergängliches ist es nicht wurscht, weil das ganz schön viel sein kann, ja, und lange sein kann und so weiter. Und das wird entsprechend anstrengend. Und das stöhnt. Das stöhnt unter dieser Last der Emotionen, das stöhnt unter dieser Last der Körperempfindungen und so weiter. Und das kann es auch gar nicht tragen. Ja? Also das Vergängliche hat nicht die Möglichkeit, die Schöpfung zu tragen. Der Schöpfer trägt die Schöpfung. Die Schöpfung trägt sich nicht selbst. Ja? Das heißt, die Schöpfung trägt sich nicht. Wenn also dein Ego versucht, dein Karma auf irgendeine Art und Weise zu tragen, wird es das nicht schaffen. Das geht nicht. Ja, weil dafür ist es auch gar nicht gebaut, wenn man so möchte. Ja. Klar hat Ego und Karma hat einiges, gibt Zusammenhänge, ganz klar. Ja. Auch das zeige ich im Kenn dein Ego im Workshop, wenn der mal zwischendurch mal stattfindet. Ja. Dieses Jahr ist so ein Jahr, wo es stattfindet, aber es ist nicht jedes Jahr. Aber genau genommen ist es halt auch, wenn man so möchte, für das Ewige halt absolut unbelastend. Das bedeutet, wenn du meditierst, weil an die Arbeit ist völlig egal, und du es als anstrengend empfindest, du Reaktion empfindest, dann bewegst du dich weiterhin im Bereich des Egos, bist also nicht in einem echten, hundertprozentigen Frieden, sondern, sage ich mal, eine Ignoranz und oder Aversion, die so als Frieden tarnt. Und ja, die kann das nicht tragen. Der ist es nicht möglich, einer Schöpfung ist es nicht möglich, eine andere Schöpfung aufzulösen. Das gehört nicht dazu. Das kann Schöpfung nicht. Schöpfung kann nur Fülle, Schöpfung kann nicht Leere, Schöpfung kann nicht nichts. Deswegen kann Schöpfung auch nichts nullen. Der Schöpfer kann etwas nullen, also etwas wieder in Vergänglichkeit bringen und dann, sage ich mal, sein lassen, und dass es halt auch irgendwann nicht mehr da ist, weil es im Grunde aus dem Nichts ist. Während aber die Schöpfung das gar nicht kann. Schöpfung kann nur Fülle. Das heißt, die Fülle kann das nicht tragen. Ist nicht möglich. Wenn du also versuchst, irgendeine Last zu tragen, ja, wirst du darunter zwingend zusammenbrechen. Wenn du merkst, du bist in hundertprozentigen Frieden, wirst du merken, sofort ist alle Last getragen, weil dem echten Frieden ist die Last egal. Es ist unbedeutend, wie tief die Angst ist, wie alt die Angst ist, wie krass die Schmerzen sind, ist im echten Frieden, der echten bedingungslosen Liebe, 100% gleich, weil es einfach nur irgendeine Erscheinung ist, wie jeder andere auch. Ja, weil es ist einfach nur ein Kino. Es ist zwar ein sehr, sehr lebendiges, ein sehr echtes, sehr eindrucksvolles Kino, aber da es darauf eh nicht reagiert, weil da ist niemand, ja, das Nichts und Niemand und das Göttliche kann man gleichsetzen, da ist niemand, der reagieren könnte. Das genießt es sogar, weil es genau weiß, das alles wurde nur erschaffen für den Schöpfer, für den Allgenießer, kannst du auch sagen. Das heißt, du bist gerade überhaupt nicht ansatzweise im Genuss dessen. Und als Belastung empfindest, hast du die Freude daran ignoriert. Man könnte also auch sagen, du behauptest, dass das, was du da gerade erlebst, hat Gott nicht in sich. Ja? Daran kann man sich nicht erfreuen. Damit kann man nicht im Frieden sein. Das kann man nicht lieben. Das kann man nicht sein lassen. Das kann man nicht wahrnehmen, so wie es ist, weil es einfach zu viel ist oder so. Ja, und dann kommt die Reaktion, dann kommt die Belastung und so weiter als Reaktion darauf. Und das ist Unsinn. Ja, das ist Unsinn, weil jede Schöpfung ist unbedeutend. Jedes ist gleich. Dem Schöpfer ist es vollkommen egal, ob das dieses oder jenes Kino ist. Es ist alles eh gleich Kino. Keines wird mehr oder weniger beachtet. Keines wird ist wichtiger oder unwichtiger als ein anderes oder gewichtiger oder schwerer oder sonst irgendwas. Ja, das ist alles gleich. Bedeutet, frag dich mal, okay, wenn du behauptest, in dem, was du da gerade erlebst, ist kein Genuss, ist kein Frieden, ist keine Liebe und keine Freude enthalten, begibst du dich damit sofort aus dem göttlichen Zustand, weil in dem ist nur Freude die ganze Zeit vorhanden, Liebe und Frieden und so weiter, Dreieinigkeit nämlich. Und aus dem heraus ist das definitiv 100% belastend, eindeutig, klar, aber dann bist du halt im Ego und nicht im Selbst. Wenn du dich dann fragst, Moment mal, klar ist das extrem viel Schmerz gerade oder extrem viel Emotionen gerade, aber wo in mir ist denn so viel Frieden immer noch, dass es das einfach nur sein lassen kann? Also es darf so schwer sein, es darf so emotional sein etc., aber ich bleibe darin, mich daran zu erfreuen, wie an irgendeinem anderen Kino auch. Reagiere zu 0%, bleibe in der Einigkeit. Und das ist deine Prüfung. Die Prüfung ist, bist du fähig, in jeder Schöpfung, egal wie extrem die sein mag, immer noch im Göttlichen zu bleiben? Oder wählst du, dass du behauptest, oh, das da ist jetzt nicht göttlich, das hat keine Freude in sich, und dann bist du nicht mehr in der Freude, bist im Reagieren und kannst es nicht sein lassen, und dann wird es anstrengend. Ja? Das heißt, es prüft dich, wie sehr hast du Frieden wirklich verstanden? Wie sehr hast du Liebe und Frieden wirklich verstanden? Oder hast du nur so getan, dass du im Frieden wärst und gibst klein bei beim nächstgrößeren Schmerz, bei der nächstgrößeren Angst und so weiter? Ja? Dann ist aber keine bedingungslose Liebe. Weil dir ist es völlig egal, wie intensiv irgendwas ist, auch wie lange etwas dauert, ist der bedingungslosen Liebe egal, die Frieden ja beinhaltet, sonst wäre sie ja bedingt. Wenn sie sagt, ja, aber irgendwann muss es vorbei sein. Ja? Dann weißt du sofort, mit mal, was da in dir quatschen reagiert, bist nicht du. Und dann, also für die jetzt damit auch arbeiten wollen, der praktische Tipp, was mache ich jetzt damit, so zum Abschluss, ist, dass du wechselst. Wenn du zum Beispiel Knieschmerzen hast oder Emotionen hochkommen, ja, egal welche, und die halt irgendwo überwältigend sein müssen, würden, ja nicht müssen, sondern überwältigend werden, mehr als du vielleicht vorher jemals erlebt hast und im Frieden sein kannst damit, dann geht's ab und dann reagiert irgendwas mit sagen, boah, es ist anstrengend und kann nicht mehr und sonst immer, ja. Immer dieselben Aussagen musst du merken von diesem Teil, dann ist dein Job nicht mehr, sich um deine Knieschmerzen zu kümmern oder diese Emotionen zu kümmern, sondern auf den, der in dir reagiert. Dann geht es nicht damit im Frieden damit zu sein mit dem Knieschmerz, nicht im Frieden zu sein mit der Angst. Es geht darum, dass du im Frieden bist, dass etwas in dir stöhnt, dass etwas in dir sagt, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr tragen. Und du sagst, ja, ist okay, du musst es auch nicht tragen. Hier ist der Frieden, der trägt eh alles. Ja? Also zoomst quasi raus, hast also vorher etwas genommen, was sich so wie Frieden getarnt hat, was dann irgendwann in Stöhnen kommt, weil es dann doch zu viel belastet wird, weil es die Welt nicht tragen kann. Schöpfung kann die Welt nicht tragen, nur Schöpfer kann die Welt tragen. Und genau dann ächzt du vor sich hin. Ja? Und dann musst du mit dem in dir Leidenden, mit dem in dir Stöhnenden weiterarbeiten. Und das ist ein Fortschritt, weil es kommt nicht auf Leiden an. Wenn du mit jedem Leiden meditierst, dann wirst du nie fertig. Sondern es geht darum, den Leidenden in dir, auf den zu meditieren. Der Leidende in dir, der muss befriedet werden. Wenn der Leidende in dir befriedet wird, wirst du merken, dass das Leiden auch gleichzeitig befriedet wird. Ja, wenn du also der Wurzel keinen Saft mehr gibst, weil du im Frieden damit bist, dass es ein Leiden in dir gibt und auf den null mehr reagierst, dem keine Berechtigung mehr gibst, der darf sein, aber es reagiert nicht mehr, weil du im Frieden mit dem bleibst, dass etwas Leidendes in dir existierte, dann wird er irgendwann keinen Saft bekommen mehr. Und es ist, als würdest du die Pflanze nicht mehr gießen und irgendwann wirst du merken, fallen auch die Blätter ab und das sind die Leiden. Die Leiden sind die Früchte aus dem Leidenden, ja. Also dass die Leiden an sich sind unbedeutend, sondern die Leiden sind die Früchte des Leidenden. Und an den musst du ran. Und der zeigt sich, wenn er sagt, ich bin zu anstrengend, kann ich nicht mehr. Dann zeigt er sich, wo ja wunderbar, ja, hat sich vorher vielleicht verstecken können. Und dann machst du mit dem genau weiter und sagst, gut, dann bin ich mit dem im Frieden. Ich bin im Frieden damit, dass ich jetzt gerade nicht mehr kann. Trotzdem da musst du nichts ändern deswegen, ja, weil das halt nun mal so ist. Das kann auch mehrfach passieren, dass du merkst, selbst das wird irgendwann noch eine höhere, rausgezoomte Ebene wieder irgendwann doch wieder anstrengend werden, dass du das 3-4 Mal sogar machen musst und irgendwann wirst du merken, so irgendwann macht es so Klick, ein bisschen im Kopf und im Herzen, kann man vielleicht sagen, und plötzlich bist du in einem so unglaublich tiefen, unendlichen Frieden, dass du spürst, Egal, was jetzt kommt, egal, wie lange es dauert, egal, wie krass es ist unbedeutend. Dieser Frieden ist echt unerschütterlich. Und erst dann bist du in einem echten Frieden gewesen. Vorher war das, sag ich mal, nur so ein Schatten davon. Die taugen teilweise auch für kleinere Leiden zu entfernen, ja? Aber es geht darum, dass du irgendwann mal diesen ewigen, unendlichen Frieden erfährst. Und schaffst du, indem du genau genommen diese Leiden benutzt, um dich vorzuhangeln, bis du beim Leidenden bist und dann den genauso zu befrieden. Und noch eine Sache als Ergänzung, das ist mir gerade noch eingefallen, das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass das Gegenteil sogar der Fall ist. Ja? Weil das Einzige, was wirklich alle Wahrnehmungen, alles, was sonst immer so anstrengend und so schwierig erscheint, auch einfach vorbeilaufen lassen kann, dadurch sich lösen lassen und sein lassen kann, ist wirklich nichts tun. Das heißt, dass sobald etwas reagiert, bist du in einem Tun. Das heißt, in einem Tun bist du in einer Erschöpfungsspirale drin, also im Schöpfenden wieder und so weiter. Das heißt, das Einzige, was wirklich getan werden muss, in Anführungsstrichen, weil es halt kein Tun ist, ist nichts tun. Ein 100%iges Nichtstun kann alles tragen. Und nicht nur ertragen, sondern einfach kann alles tragen, kann alles durchlaufen lassen, durchschleusen, in die Vergänglichkeit hinein und auflösen lassen. Nur, da wir das sehr, sehr viele Leben lang trainiert haben, ständig irgendwas zu basteln und zu schöpfen irgendwie, ne? Und so genau zu wissen, wie eigentlich da die Gesetze so sind, dass wir halt kein Leiden damit produzieren. Ne? Das ist auch die Frage an sich, wieso mache ich das überhaupt? Wieso produziere ich eigentlich ständig Leiden? Ne? Die Buddhisten, oder Buddha besser gesagt, kamen auf den Gedanken, dass das nur so geht, dass jede Schöpfung Leiden sein muss, weil sie ja vergänglich ist. Wo ich sage, das sehe ich völlig anders. Ja? Also wenn man ins Kino geht oder mal irgendwie auf dem Berg ist oder sonst irgendwie Sonne gerade genießt, Garten, dann ist die Welt gerade schön. Das heißt, die Nichtschöpfung ist pauschal leidvoll. Das sehe ich überhaupt nicht. Aber ja, sie ist pauschal vergänglich. Was nicht heißt gleich, sie ist leidvoll, sondern ich kann sie auch genießen im Wissen, dass sie vorbeigehen wird. Und deswegen ist diese Gleichung nicht korrekt. Und ich kann auch so wiederum schöpfen, aber bewusst diesmal, dass ich keinen Unsinn treibe. Ja, die meisten gehen mit der Schöpfung so um, als wären sie ein Kleinkind, was in die Küche geht und einfach mal irgendalles, was es da so gibt, zusammenmischt. Das kann nicht gut schmecken. Ja, das ist genau das Gleiche hier auch. Du musst ziemlich genau wissen, wie du was wie kombinierst, damit in der Schöpfung etwas Harmonisches entsteht. Einfach zusammengefasst, dass du nicht erschaffst, was gegen die Schöpfung ist. Also während du kochst in der Küche der Schöpfung, nicht die Küche irgendwie dann abfackelst. Das ist das Erste, weil das machen auch sehr viele, die schöpfen, dass sie mit der Schöpfung gegen die Schöpfung arbeiten. Und das andere ist, dass sie mit der Schöpfung gegen sich selbst arbeiten, also gegen das Göttliche arbeiten, versuchen, das Göttliche zu begrenzen, zu beenden und solche Geschichten. Das machen sie nicht bewusst, zumindest jetzt mittlerweile nicht mehr, aber das ist auch noch so ein Punkt. Und wenn ich das alles sein lasse, wenn ich eine Schöpfung benutze, eine Harmonschöpfung benutze, die weder gegen die Schöpfung noch gegen den Schöpfer funktioniert, schaffe ich von selbst heraus paradiesisch, ideal. Und deswegen auch ideal meditieren, was ich hier auch in einem anderen Webinar mal gezeigt habe. Wenn man mal das wissen möchte, kann ich sehr empfehlen, wie erschaffe ich eigentlich ideal, ohne Leiden zu produzieren, was auch vergänglich ist, aber dennoch eben leidfrei, non-dual, auch anderer Ausdruck dafür. Ne? Das bedeutet nichts. Nur wenn du absolut hundertprozentig nichts tust, was auch dann gerne Hingabe heißt, ja, dann wirst du merken, wird es überhaupt nicht anstrengend. Das ist total einfach. Es kann trotzdem sein, dass der Körper Schmerzen hat. Es kann trotzdem sein, dass der emotionale Körper irgendwelche Emotionen durchschleust. Es kann trotzdem sein, dass hier irgendwas drückt und da irgendwas ächzt, ja, dass du dich zerrissen fühlst, verbrannt fühlst, ertränkt fühlst, was auch immer man alles in karmischen Geschichten dann auch hochkommen mag. Kann schon sein. Aber es ist halt komplett kein Leiden mehr, sondern einfach nur ein Kino. Und dafür musst du halt zwingend nichts tun. Und das fällt enorm schwer, weil das ist das, was die meisten nämlich nicht machen. Selbst wenn sie es Meditation nennen, ist immer noch oft so ein Tun dabei, irgend so ein Flicken, irgend so ein Reparieren, irgendwo so ein Heilen. Allein schon, wenn du heilen möchtest, sagst du aus, das, was du da hast, ist nicht ganz. Und dann bist du sofort wieder in einem nicht idealen Wahrnehmungsbereich des Göttlichen. Und dann bist du wieder im Leidenden und so weiter und so weiter. Ja, das ist das ganze Problem. Das heißt, lerne 100% nichts, gar nichts zu tun. Nichts zu tun, nichts, niemand zu sein. In Bezug auf das, was du als Schöpfung da in dir oder außerhalb von dir wahrnimmst. Und genau dann hast du erst diesen harmonischen Auflöseeffekt. Aus meiner Erfahrung sind nur zwei, ja, Techniken kann man gar nicht mehr sagen, weil nichts tun ist ja keine Technik, weißt du? So, da ist das Wort wieder sehr unpassend. Aber nur zwei, sagen wir mal, Anführungsstrichen Methoden, Techniken, sind wirklich welche, wo du absolut nichts tust, aus meiner Erfahrung nach. Und das ist halt nicht wie Passana nach Goenka, das tut immer noch ein bisschen was. Es macht, es ist schon sehr nah dran an nichts tun und deswegen passiert auch ein Auflöseeffekt von Disharmonien, ja. Aber es ist trotzdem nur mal nicht hundertprozentiges Nichtstun. Auch Techniken wie Spontanbewegen, die ich zeige und so weiter, oder Gottmensch-Meditation ist auch kein hundertprozentiges Nichtstun, auch wenn sehr nah dran. Wie gesagt, deswegen sind die Effekte halt schon meistens auch mehr als genug. Und es gibt nur zwei, wo ich das erlebt habe. Das ist Sonnenmeditation, kommt das zwischendurch vor, nicht ausschließlich, aber hat auch vor, dass du in einem hundertprozentigen Nichtstun wirklich bist und dann entsprechend halt erlebst, was das dann mit dir so macht. Und weil es im Grunde ein Auge in Auge mit dir selbst ist, das Licht, ne, der Sonne, oder durch die Sonne. Und das ist die Gottmensch-Aufrichtung. Sonst, wie ich es halt nenne. Ne? Das ist, kann auch woanders andere Namen haben, was vielleicht ähnlich funktioniert. Aber das sind die einzigen beiden, die ich persönlich kenne. Da muss man aber dazu sagen, wenn das einem schwerfällt, ne, wirklich 100% nichts zu tun, dann nur ausschließlich deswegen, weil der freie Wille ja herrscht, weil du das so willst. Das heißt, du willst gar nicht im Göttlichen sein. Du willst im Erschaffenen sein. Und das ist halt dieses Erleben, ich will den Apfel im Paradies essen, ich will erleben, wie das Vergängliche in mir so wirkt. Und das wiederum tust du dann halt auch die ganze Zeit. Also diese Lust am Vergänglichen, ja, diese Lust am Leiden auch und dieses Verliebtsein in diese Wellen, ja, in dieses Kommen und Gehen, rauf und runter, rechts und links, zusammengesetzt, zerrissen zu werden, das ganze Programm. Menschen sind so dermaßen verliebt darin, dass das zuerst mal angeschaut werden sollte. Warum will ich das denn? Wieso will ich denn wirklich im Leidenden und im Vergänglichen, in diesem Spielball des Lebens sein? Warum will ich das, ne? Und warum will ich nicht im Göttlichen sein? Was ist eigentlich der ursprüngliche Grund? Und den gibt es halt nun mal auch. Also dieser erste Wille, wenn es halt schwerfällt, ist, muss aktiv sein, sonst würde dieses Erlebnis nicht zum Vorschein kommen, dass da was Anstrengendes ist, dass da was Leidendes in dir ist und so weiter. Und ja, dann auch die Pflicht zu fragen, welche Konsequenzen hat das? Welche Konsequenzen hat das, wenn ich zum Beispiel den Leidenden in mir befriedet habe, dass ich nicht mehr leide? Egal was, nicht mehr leide. Ja? Dann wirst du merken, wirst du dein Leben ganz auf ganz andere Entscheidungsgrundlagen stellen. Und das wird definitiv eine Veränderung produzieren. Und genau das wird die meisten Menschen nicht wollen. Ja, weil da wirst du merken, dass du dich anders verhältst, als das moralisch ist, anders verhältst, als das gesellschaftlich konform ist, als du erzogen worden bist, als die Religion dir sagt. Also ziemlich alles, was dir als Vorschläge von Handlungsanweisungen irgendwoher gegeben wird, wird nicht mehr der Fall sein. Weil bedingungslose Liebe völlig anders handelt, meiner Erfahrung nach, als irgendwas, was da draußen dir als Konzept geliefert wird. Manche Sachen sind zwar ein bisschen näher dran als andere, ja, aber richtig, richtig exakt ist keine davon. Weil die alle von außen gegeben sind, wir müssen von innen herauskommen, deswegen können die nicht funktionieren. Und das ist ein Problem, ja. Das ist ein Problem, weil du damit gegen die aktuelle, wie die Welt sich dreht und wie die Menschen sich entsprechend verhalten, nicht mehr dazu passt. Das kannst du völlig vergessen, das ist nicht kompatibel. Du wirst dich dafür verbunden mit den Menschen fühlen, aber gleichzeitig wirst du merken, du bist der Sehende unter Blinden. Und das ist so eine, das ist, kann unschön werden für diejenigen, die halt noch Einsamkeitsthemen haben zum Beispiel, denen, die die andere das Brauchen noch irgendwo in sich haben und so weiter und so weiter. Das nur als Vorwarnung. Das heißt, nicht nur der Leidende soll befriedet werden, dann ist alles gut, sondern frag dich mal, was hat denn das bitte dann für Konsequenzen, wenn du mal durch bist? Und es kann sein, dass genau die Konsequenzen einem nicht schmecken und deswegen man lieber sich dem Ganzen nur annähert, so ein bisschen rumflickt, ja, aber nicht vollständig das Ganze mal endgültig sich als Dorn aus dem Fleisch zieht.